Oh, wir sprechen mit Lenz Moser, der derzeit wo ist? Nicht in Ungarn, oder?
Ich bin ausnahmsweise in Burgenland heute.
Also gleich, du bist in Ungarn quasi, ne? Das Burgenland, ja, ist ja quasi historisches Ungarn, ne?
Ja, genau, nach der erweiterten Definition des Herrn Welich bin ich in Ungarn.
Alles klar. Du hast ja das miterlebt gestern, so wie ich, die Wahl in Ungarn, wie sie geschlagen wurde. Jetzt kann ich mich erinnern, wir waren ja gemeinsam in Ungarn des Öfteren und wir haben ja auch erlebt, und es ist da für mich einzigartig, da bei Grand Tokaj, ne, war das, glaube ich, wie der eine Vorstandschef auch gehen musste, währenddessen wir dort waren, war das. War das so?
Ich erinnere mich richtig? Ja, das ist richtig, ja.
Und Grand Tokaj, muss man sagen, ist in Staatsbesitz, ne?
Ja, korrekt.
Aber die machen ja keine schlechte Arbeit, auch wenn sie in Staatsbesitz sind. Wie würdest du die Lage jetzt sehen bei Grand Tokaj? Wie, also, als Prognose. Wie geht das weiter bei diesen Staatsbetrieben, bei diesen Weinstaatsbetrieben, die fest in Hand von Orbáns Leuten waren?
Naja, ich bin mir nicht sicher, ob das fest in Ordnung, das war ja mehreren, oder ist bis zum heutigen Tage mehreren Ministerien unterstellt. Und das wird bis mit neuen Ministern besetzt, nehme ich an. Und dann wird das ganz normal weitergehen, weil es ist ein Staatsbetrieb, genauso wie es in Österreich Staatsbetriebe gibt. Das Regime ändert sich, aber die Staatsbetriebe, meiner Meinung nach, werden sich so schnell nicht ändern. Weil ich glaube, das funktioniert dort mittlerweile ganz gut bei Grand Tokaj.
Ja, und was heißt mehrere Ministerien? Da war ja nicht nur ein Ministerium.
Es gibt das Bildungsministerium. Ich glaube, das ist derzeit das federführende, weil es hängt
im Weinbau.
Und dann hängt da natürlich das Agrarministerium dran und ich bin mir nicht sicher, ob nicht das Finanzministerium auch dran war, aber die erst zwei genannten mit Sicherheit.
Das ist aber doch, das müssen wir schon sehen, eine gewisse Selbstbedienungsmentalität, dass man sie drüber anhängt, weil Tokaj hat ja Geld verdient oder verdient ja Geld.
Die Bilanzen kenne ich nicht, also ich glaube nicht, dass die Bilanzen sehr, sehr schwarz sind, ja, okay. In dem Sinne. Das würde ich mir nicht zu beurteilen trauen, weil die Situation in Tokaj generell eine schwierige ist.
Okay.
Aber sie sind auf allen Messen. Ich habe ja schon zweimal Kontakt mit Grand Tokaj gehabt.
Ja.
Wir sind ja auch Partner. Den Süßwein machen wir mit dem Double Branding unter Mart Moser mit Grand Tokaj zusammen. Also daher habe ich da ein bisschen an Einblick und vor allem einen Zugang und das macht mir momentan einen sehr soliden Eindruck.
Wie war das damals, als der Geschäftsführer, der ja mir sehr sympathisch war, wie ich ihn kennengelernt habe, einfach wechseln musste? Wie war das damals da für dich? Wie ist es da, mit neuen Leuten reden zu müssen?
Ja, mein Gott, das ist halt wie so oft im Leben. Die Wirtschaft kannst du nicht beurteilen und du suchst halt deine CEOs, mit denen du arbeitest, nicht wirklich aus. Ja. Bei mir war es halt nur so, dass innerhalb von damals im Jahre 2015, 16, innerhalb von 18 Monaten drei Geschäftsführer da waren und das war mir dann eine Nummer zu viel und deswegen bin ich dann ausgestiegen aus der Geschichte.
Und wieso kam es deiner Meinung nach damals zu der Unruhe bei Grand Tokaj?
Wieso kam es damals zu?
Zur Unruhe, zu diesem Wechsel, zu diesem Dauerwechsel.
Naja, weil das System eben nicht funktioniert. Das war ja auch meine Aufgabe, zu helfen, dem Unternehmen wieder vertriebs- und marketingtechnisch auf die Sprünge zu helfen. Und ich konnte einen, meiner Meinung nach, kleinen Beitrag leisten. Und was ich so die letzten Jahre gemerkt habe, ist halt so, dass es zu funktionieren scheint. Ja, ich glaube nicht, dass es ein Fass ohne Boden ist. Es wurde zu viel investiert, das ist bekannt.
Ja.
Und dass sich das nicht rechnen wird jemals, das wissen wir auch alle. Aber ich glaube, Grand Tokaj erfüllt trotzdem eine gute Funktion, ist so wie die Freien Weingärten oder die Domäne Wachau in der Wachau einfach nivellieren, wirkt da über Ernten, übernehmen sie mehr und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das immer ganz gut ist, einen Leitbetrieb zu haben, der regulierend eingreift in das Wesen, ja, weil man, das ist in der Wachau ist nichts anderes, oder?
Ja, das ist natürlich sozusagen, freie Marktwirtschaftler würden sagen, ja, das ist eine Marktbeeinflussung.
Ja, es ist natürlich, jeder Staatsbetrieb und auch Genossenschaften sind ja auch, das war ja früher, heute nicht mehr so, war ja auch Beeinflussung des Marktes, weil man hat halt dann, es war zwar kein Staatsbetrieb, eine Genossenschaft, haben uns auf den Rücken der Mitglieder ausgetragen und denen hat weniger ausbezahlt, aber das ist auch schon lange her, ich glaube, dass das in Österreich sehr, sehr gut funktioniert mittlerweile.
Okay.
In Ungarn habe ich das Gefühl, dass es, ich kann nur von Tokaj sprechen, ja, dass das auch ganz gut funktioniert. Wiewohl Tokaj sicher unter einer Identitätskrise leidet, weil von süß auf trocken passiert das nicht innerhalb kürzester Zeit, ja. Und der Mix, den Mix haben die wenigsten Weingüter auch noch gefunden zwischen trockenem Vermint und Asu, für das es ja eigentlich bekannt ist und für das es steht. Und dieser Image-Transfer, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist schon schwierig, obwohl ich tue mir leichter, den trockenen zu verkaufen, als den süßen, um ehrlich zu sein.
Jetzt ist es doch so, dass der ungarische Weinmarkt sehr, sehr stark getragen wird, auch vom Inlandskonsum. Also die Ungarn sind ja so wie die Österreicher sehr starke Inlandskonsumenten, meiner Information nach.
Ja.
Ist es so, dass die, und zu gar nicht geringen Preisen, also die aufgerufenen Preise der Weine sind ja österreichische Preise, wenn nicht sogar höher. Stimmt das? Ja, oder?
Nein, wenn du gehst in den Supermarkt hinein, dann wirst du ziemlich genau dieselben Einstiegspreise haben wie bei uns in Österreich, bei Lidl, Hofer und Co. und damit auch bei Spar und Piller.
Ja.
Das ist im Endeffekt das Gleiche. Im unteren Preisbereich wird einfach meiner Meinung nach von der Produktionsseite nichts verdient. Also die Bauern verdienen da unten auch nichts in Ungarn. Ja, nur ist es bei den niedrigeren Löhnen und so weiter und dem niedrigen Preisniveau generell allgemein in Ungarn meiner Meinung nach noch halbwegs sustainable.
Okay.
Ja, in Österreich, wenn du für Flaschen Wein 1,50 zahlst für einen Wein, ja, dann wird's schon ziemlich dünn, die Suppe, würde ich meinen.
Alles klar. Die Ungarn können sozusagen, weil sie weniger ausgeben müssen, ja quasi, sie geben das Gleiche aus, aber in einer anderen Währung, können das eher überleben als andere Weinbauern.
Absolut, ja.
Okay.
Aber Ungarn hat meiner Meinung nach ein Weinvermarktungsproblem im Ausland. Im Inland funktioniert es sehr ganz gut, weil ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich würde vermuten, dass sicher 85% des ungarischen Weines in Ungarn bleibt.
Ja.
Und nur ein kleiner Teil exportiert wird, genauso wie in Österreich, ist ja gerade ziemlich genau das Gleiche.
Ja.
Man hat aber den Nachteil, dass Ungarn außer Tokaj, ja, nicht das Image hat, das heute zum Beispiel in Österreich im Ausland schon hat, obwohl das auch immer wieder überschätzt wird, weil gehen wir in Amerika irgendwo im Mittelwesten oder in Detroit oder irgendwo hinein und fragen nach österreichischen Wein, schauen Sie an, wie die Kuh vom neuen Tor, ja. Also man braucht das nicht immer so hochhypen, ja, weil außerhalb des deutschsprachigen Bereiches, das weißt du, ist Österreich statistisch in der Regel nicht erfasst als Kategorie, sondern unter All Other.
Ja.
Ja. Und den Ungarn geht's halt quasi auf der ganzen Welt so, weil die haben, Ungarisch wird nur in Ungarn gesprochen und die haben kein Hinterland, so wie wir mit Deutschland und der Schweiz. Und das ist natürlich schon einmal per se ein Nachteil.
Ja.
Und sie müssten halt sich einmal überlegen, für was stehe ich als ungarischer Wein. Ich weiß, wofür ich als Tokaj stehe und das erscheint mir relativ lukrativ auf der Zeitachse, weil das ist ein Begriff, den jeder kennt und keiner trinkt.
Ja, ja.
Nach wie vor so, ja.
Ja.
Wir arbeiten halt dagegen und sagen, hey, wir sind neu, wir haben was Neues, was Trockenes im Tornister und damit wird das auf der Langzeitachse funktionieren, obwohl ich dazu sagen muss, ich habe mir es leichter vorgestellt, als es wirklich ist.
Okay, nun ist ja diese ungarische Tokaj-Revolution, die Tokaj-Revolution auch schon bald mal 20 Jahre alt, ne?
Wie meinst du das?
Also ja, vor 20 Jahren hat es begonnen mit dem Tokaj.
Nein. Ja, genau, vor 25 Jahren,
okay. Ich
war der Erste, der es probiert hat.
Ja.
Ist bekannt und das ist und da war aber mal 10 Jahre nichts. Ja. Und dann kam Oremus mit Mandolaj,
ja.
Und ist heute der Marktführer. Und wenn man sich überlegt, ein Marktführer aus Tokaj.
Mandolaj ist der trockene Wein von Oremus, oder?
Bitte?
Mandolaj ist der trockene Wein von Oremus.
Mandolaj ist der trockene Furmint, im Eigenfass gelagert und immer so 2-3 Ernten nachher herausgebracht. Das ist so meine Benchmark. Durch diesen Wein bin ich persönlich zum trockenen Furmint eigentlich erst gekommen und da habe ich meine Ideen hergenommen. Aber der verkauft in Summe 150.000 Flaschen.
Ja.
Als Marktführer in seiner Preiskategorie speziell, weil das ist eine Flasche, die kostet 20, 25 Euro am Shelf in ganz Europa. Und er verkauft es auch nur deswegen so erfolgreich, das darf man nicht vergessen, weil die Besitzer einfach Vega Sicilia sind und die natürlich mit diesem Muskel Vega Sicilia sehr stark verkaufen und sagen, okay, wenn du Vega haben willst, oder wie die anderen Sachen von Vega Sicilia heute halt noch heißen, die Top Brands, dann musst du da an Tokaj nehmen, ja. Und so kam es, dass sich 15.000 Flaschen in Spanien von Mandolasch wiederfinden, was ich für eine Sensation halte.
Ja,
aber es geht. Und weil er wird ja auch getrunken. Er wird ja nicht nur verkauft, sondern er wird auch getrunken. Und das ist sehr, sehr positiv, finde ich.
Ich hatte oft in den letzten Jahren, ich hänge dieser Ansicht nicht nach, dass die Regierung Orban, das Regime Orban quasi auch für den Export hinderlich war. Ist es eine Ausrede mancher Winzer, auf deiner Meinung nach, oder stimmt das irgendwie?
Nein, also hinderlich, das ist ein absoluter Blödsinn. Also wenn ich das mal so sagen darf, ich glaube, dass ich bin sicher politisch nicht deklariert, was Ungarn betrifft, das überlasse ich den Ungarn selber. Aber wenn du siehst, was an Infrastruktur geleistet wurde in den letzten 15 Jahren in Tokaj, das fängt mit der doppelspurigen Autobahn oder Schnellstraße von Miskolc nach Serenc, das ist Tokaj quasi, zusammen, das hängt mit Hotelbauten zusammen, das hängt mit anderer Infrastruktur zusammen. Das finde ich schon ziemlich sensationell. Auch hat es Förderungen gegeben für namhafte Betriebe von Schauschka abwärts, die alle dort investiert haben, modernisiert haben. Da gibt es Vorzeigebetriebe, die es in Österreich auch gibt, aber auf dem Niveau von Österreich. Das heißt, ich glaube, dass die Grundidee des Regimes war, aus Tokaj ein Schmuckkastel zu machen. Man hat sie halt nur leider, wie es halt so ist, von der Politik, von der Expertise her nicht zu schlau gemacht. Und daher ist es, glaube ich, in den Kinderschuhen ein bisschen stecken geblieben.
Alles klar. Wir waren ja
aber hinderlich, also das höre ich ja zum ersten Mal, hinderlich war das Regime mit Sicherheit nicht, weil die haben alles getan, damit exportiert werden kann. Mhm. Und der Name gerade Tokaj, ich weiß auch nicht, warum Orban so auf Tokaj gestanden ist, aber offensichtlich ist das ein Vokabel, das auch in Ungarn einen sehr starken Nachhall hat.
Also für Orban war das eine Prestigeregion.
Es schaut so aus, ja, es schaut so aus. Und zu Recht, weil die 400 Jahre oder 450 Jahre, die diese Region, Weinregion in den Knochen hat mit Süßwein gerühmt worden, das ist schon ziemlich speziell und das müsste man jetzt halt in einer Gemeinschaftsaktion, allein schaffe ich das eh nicht und die anderen auch nicht, auch Vega Sicilia schafft es nicht alleine, wenn man das ein bisschen mehr gemeinschaftlich in Zukunft aufbauen könnte, so die Top-Betriebe, dann wird was draus, so wie halt in Österreich genauso.
Kann durch diesen Umschwung in Ungarn eine so eine neue Gemeinschaft in Tokaj entstehen auch?
Also, ja, glaube ich auf alle Fälle. Das haben wir gestern schon aufgeschrieben am Abend, wie, die Auszählung dann schon fix war, mehr oder weniger. Ich bin jetzt im April und im Mai wieder in Tokaj und werde mich mit ein paar Leuten treffen. Es hat schon erste Gespräche gegeben diesbezüglich, die ich initiieren durfte. Und wir werden uns sicher so 8 bis 10 Weinbetriebe zusammen tun und schauen, dass wir so einen gemeinsamen Exportring zusammenbringen. Nicht im Vertrieb, aber in der PR und in der Positionierung.
Wir waren ja gemeinsam zum Schluss, waren gemeinsam in Budapest auch in so einer Winothek, so einer rein ungarischen Winothek, ja. Die ja sehr modern war. Du kennst die Kette, wie heißt die?
Ja, das ist Portaschaschak.
Ja.
B-O, also von Bohr, Portaschaschak. Die gehört einem Ungarn und einem Engländer. Und das ist der Wein & Co. von Ungarn. Die machen das in meinen Augen sehr, sehr gut. Um auch die top-ungarischen Weine, sehr stark Tokaj-lastig, muss man dazu sagen, und vor allem auch ausländische Weine, aller Wein & Co., dem geneigten Publikum, aber sehr, sehr erfolgreich näher bringen. Also das internationale Sortiment dort kann sich wirklich anwenden. Man kann sich auch mittlerweile sehen lassen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, der junge ungarische Konsumentin, hat eine gewisse Affinität auch zu Importprodukten, so sie gut sind und gut bepreist sind.
Seligkeit ist vielleicht ein falsches Wort, aber dieses Weinhafte der Ungarn quasi, das ist ein Nationalding, oder?
Ja, absolut. Also Ungarn und Wein gehört zusammen. Die Ungarn sind sehr stolz auf ihre Weine und ich muss gestehen, ich habe selten schlechte Weine getrunken. Ob die aus Wieland kommen, von der Rotweinecke, ob sie aus Schomloy kommen, wo auch sehr stark vermint ist.
Auffällig, ja.
Oder ob sie am Balaton oder gehin, wo es wieder Eger, brauchen wir gar nicht reden.
Ja.
Also meiner Meinung nach verkaufen sie sich im Ausland, ja, im Inland sowieso, unter Wert. Aber weil da müsste man oben drüber einen Schirm spannen, so wie bei der ÖWM. Und es vielleicht sogar noch ein bisschen besser machen wie bei der ÖWM. was leicht ist, weil die Ungarn kein Hinterland haben. Für die ist alles, was über die Grenze ist, ist nicht ungarisch sprechend. Das heißt, man müsste dem Land eine Identität, ein Leitmotiv geben. Ich denke oft schon drüber nach und bin immer wieder über solche Fragen und Anregungen dankbar. Ja. Weil die Weide verdienen es einfach wirklich einmal probiert zu werden.
Absolut.
Ich rede gar nicht einmal gesoffen oder was, aber Leute, und probiert es einmal, was aus Ungarn rauskommt. Das ist preiswert und es ist gut. Ja, ein paar Sachen sind schon überteuert, aber vergiss das, ja. Aber es gibt unfassbar viele gescheite Leute. Zum Beispiel arbeiten wir mit unserem Hauptimporteur in Ungarn, ist der Winehub, heißt das, ja. Okay. Winehub.
Ja.
Der gehört einem gewissen Carlos, der aus Argentinien, ungarisch wieder zurückgekommen okay. ist und der ein Weingut betreibt, westlich von Budapest, das heißt Harasti. Kannst googeln.
Okay.
Harasti. Und der sehr erfolgreich seine Weine, national, hauptsächlich national, ein bisschen international verkauft. Das ist eine ganz interessante Unternehmerpersönlichkeit. Und der ist einer dieser, die Mavericks, ja, der sich nichts scheißt auf gut Deutsch und einfach drauf losmacht und wirklich gute Sachen macht.
Wenn,
wirklich tolle Weine.
Zurückblickend, sind die Ungarn sich bewusst, dass sie ja noch vor dem Zweiten Weltkrieg zu den einzigen drei wichtigen Weinländern, nämlich Frankreich, Deutschland und eben Ungarn gehörten? Ist das?
Nein, das wissen sie nicht. Nein, das ist verschütt gegangen, ist komplett. Also, sie kommen aus einer Underdog-Position heraus, und haben genau die gleichen Minderwertigkeits-, das merke ich, wie wir Österreicher auch zum Teil noch. Das ist halt so in der DNA ist das so drin, oder?
Ja, weiß ich nicht, aber mag vielleicht stimmen. Aber es ist sozusagen, es gibt keinen historische Betrachtung des ungarischen Weins, der sagt, wir waren nein, doch damals.
Nein. Ganz wenige haut das auf ihre Fahnen, sagt Kita, wir waren früher schon. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Hauptregion halt immer Tokaj war. Und an der hängt alles und hing alles in der Vergangenheit, weil Ungarn war gleich Tokaj in der Vergangenheit, war auch viel größer und viel wichtiger und so weiter.
Ja.
Und heute ist es halt ziemlich geschrumpft, auch in der Bedeutung geschrumpft, weil eben der Süßwein nicht mehr nachgefragt wird in dem Maß.
Okay, danke Lenz Moser für die Einschätzung von Ungarn und noch einen schönen Tag. Ja? Danke dir.
Ich danke dir. Servus.
Servus.